Hoffnung sind ganz verschieden. In Richtung Saufurlaub oder Outdoor-Zelten im schönen, kühlen, regnerischen Irland oder die Ruhe des Klosters. Was erhoffen Sie sich von der Zukunft? Haben Sie noch Hoffnungen? Was ist Ihre Hoffnung? Wir haben jetzt keine Zeit, hier Vorschläge zu sammeln, aber ja, ein langes Leben wünschen sich viele. Arbeit, Liebe, Frieden, Enkel, Geld wäre sicher das, was jetzt auch so käme, wenn ich in die Runde gefragt hätte. Und natürlich, je älter, desto mehr Gesundheit. Ich war neulich beim 90. Geburtstag, Kraft meines Amtes, und konnte miterleben, wie der Jubilar, der noch recht fit war, jedem einzelnen Gratulanten, es waren viele, war die ganze Bude voll, der Jagdverein und ich weiß nicht, die Bauern aus dem Dorf, wer alles so da war, und jedem einzelnen Gratulant, der ihm die Hand gegeben hat und Gutes gewünscht hat, hat der Jubilar geantwortet, oder vielleicht auch, um den richtigen Wunsch noch rauszuziehen: Ja, und Gesundheit. Gesundheit ist das Wichtigste. Gesundheit ist das A und O. Die Gesundheit ist doch die Hauptsache. Kam wie ein Refrain nach jeder Gratulation vom Jubilar selbst. Und ich habe mich gefragt, was heißt das, wenn einer mit 90 nur die eine Hoffnung hat, noch ein bisschen gesund zu bleiben? Noch ein Jahr oder zwei? Oder was kann man noch erwarten, wenn man 90 ist? Ich erlebe das als Pfarrer ganz, ganz selten, was früher selbstverständlich war, dass man zu einem Sterbenden gerufen wird, um die Beichte zu hören, das Abendmahl zu feiern, mit dem Sterbenden zu beten. Kommt ganz selten vor, nicht weil die Leute, die Gemeindeglieder, kein Interesse mehr haben am Beten oder an einem seligen Sterben, sondern weil es nicht möglich ist, den Pfarrer zu rufen. Da müsste man ja vorher mal drüber reden, dass jetzt jemand im Sterben liegt. Und das gibt's nicht mehr. Und wenn ich dann gerufen werde, dann ist es das Beerdigungsgespräch. Und da sagen mir die Angehörigen: Naja, ich frage, haben Sie denn drüber geredet? Über den Tod, übers Ende? Nee, wir können ihm doch nicht die Hoffnung nehmen. Er liegt im Sterben, kurz vorm Koma, aber wir können nicht darüber reden, wir würden ihm ja die Hoffnung nehmen. Und manchmal stellt sich's raus, oder die Angehörigen wissen, dass der Opa das selber wusste, dass er stirbt. Und da sage ich: Hat er denn davon geredet? Nee, da wollte uns ja keine Angst machen. Also liegt einer im Sterben, der sagt nichts davon, weil er den Kindern keine Angst machen will, und die Kinder haben es vom Arzt gehört, dass nichts wieder wird, und reden nicht darüber, weil sie ihm die Hoffnung nicht nehmen möchten. Das heißt, außer der gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden oder noch ein paar Jahre zu leben, eine andere Hoffnung gibt es offenbar nicht. Und ich will ganz klar sagen, da sind wir Christen auch nicht anders. Ich erlebe es sehr selten, dass Christen am Krankenbett über etwas anders reden, als darüber: Das wird schon wieder. Du wirst schon wieder gesund. Naja, ich werde im Sommer nicht, aber kein Quatsch, du wirst wieder gesund. Mehr haben auch Christen meistens nicht zu sagen. Was passiert mit der Hoffnung? Ihr kennt da so einen schönen Spruch: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das heißt, dieser Spruch sagt, die Hoffnung stirbt. Sie stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Jede von diesen Hoffnungen stirbt am Ende. Und wenn wir sonst keine haben, dann können wir sagen, die Hoffnung stirbt. Zuletzt, hoffentlich dauert es noch ein bisschen, aber sie wird sterben. Jede Hoffnung wird sterben, wenn es eine sterbliche Hoffnung ist. Und die hier sind alle sterblich. Dass unsere Hoffnung stirbt, könnte man sagen, steht felsenfest. So wie der Tod felsenfest steht für jeden Menschen. Es gibt für jeden Menschen, jedes Leben läuft anders. Aber zwei Dinge stehen felsenfest: eine Geburt und der Tod. Bei Jesus war es nicht anders. Wir lesen, wir haben gerade gehört, Matthäus 27. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt: Mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Jesus stirbt mit einem Schrei der Verzweiflung. Er stirbt mit dem Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott war seine Hoffnung. Und er stirbt mit dem Schrei, warum hast du mich verlassen? Jetzt sagt vielleicht mancher, der hat einen Psalm gebetet, der hat zitiert. Ja, aber was hat er zitiert? Einen Psalm der Verzweiflung. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, Gott des Tags rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Hilfe. Da ruft jemand, dessen Hoffnung ja, im Sterben liegt. Er hängt am Kreuz, er ist im Sterben, er lässt einen Schrei der Verzweiflung ab. Und das interessiert die Menschen, die um das Kreuz stehen, sonst wären sie ja nicht da. Die anderen aber sprachen, halt, lass sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Die Menschen, die sich dort um das Kreuz versammelt haben, das war offenbar eine ganze Menge, die hatten ein brennendes Interesse daran, wie Jesus stirbt. Das hat sie sehr interessiert. Es war nicht nur Neugier, da ist was los, da verreckt einer, das muss man sich mal angucken, sondern es hat die Leute interessiert, wie wird Jesus sterben? Wird er untergehen wie alle? Wird seine Hoffnung sterben, so wie das bei allen anderen Menschen auch ist? Oder ist da bei dem noch was anderes? Und das war für die Leute existenziell wichtig, denn Jesus hat sie vor die Entscheidung gestellt. Nimm mich an, nimm Gott an, nimm die Hoffnung an, die es gibt für die Ewigkeit, oder geh an deiner Hoffnung vorbei und geh verloren. Und da waren die einen Leute, die ihn angenommen haben, deren Hoffnung hing jetzt daran, wird jetzt irgendwas passieren oder wird Jesus sterben und meine Hoffnung geht unter. Und da waren die vielen anderen, die ihn nicht angenommen haben, die sich aus verschiedenen Gründen nicht entschließen konnten, Ja zu Jesus zu sagen. Und die hat es natürlich jetzt interessiert. Wird jetzt was passieren? Oder stirbt er, stirbt seine Hoffnung wie bei allen anderen? Dann kann ich aufatmen und sagen, war gut, dass ich mich nicht den Stress nicht gemacht habe, Jesus nachzufolgen, wäre ja nichts anderes geworden dadurch. Dann ist seine Hoffnung widerlegt. Und aus dem Grunde gibt es auch Hohn und Spott. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Das ist keine Geste des Mitleids, sondern im Psalm 69 sagt der Beter, sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken. Und er redet davon, von der Menge von Leuten, die ihn mobbt und die ihn verfolgt und die ihn fertig machen will. Und neben all den körperlichen und den psychischen Foltern, die sie ihm zufügen, geben sie ihm auch noch Galle zu essen und Essig zu trinken. Also Hohn und Spott. Hier hast du was zu trinken, aber es ist nichts, was man zu sich nehmen kann, wenn man Durst hat. Gibt es sowas, dass jemand, der im Sterben liegt, verspottet wird? Ja, das gibt's. Zum Beispiel, ich denke, das haben viele von uns auch schon so ein bisschen miterlebt. Da ist jemand im Ort, so ein Steinreicher, der die fettesten Autos gefahren hat, in eine tolle Villa wohnt, die schönsten Frauen immer hatte. Und dann stirbt er vielleicht mit Anfang 60. Da können sich doch viele in einer gewissen Genugtuung nicht enthalten und sagen, ja, der war immer so reich und jetzt sieht man, er kann nicht mitnehmen. Geht's wie uns allen. Ist man doch ein bisschen zufrieden und sagt, okay, der hat viel Geld gehabt, aber ich bin gesund, ich lebe noch. Oder als ich noch auf dem Bau war, da hat mein Polier mal gesagt, von einem erzählt und hat gesagt, da hat er oft gehört mit Rauchen und ist er gestorben, das Rindvieh. Und da war eine eindeutige Genugtuung da. Ja, der hat den Stress gemacht, hat sich das Rauchen abgewöhnt, was hat es ihm geholfen? Gar nicht. Ich rauche noch und lebe. Bin ich doch gerechtfertigt. Haben doch die Ärzte wieder Quatsch erzählt. Eine gewisse Genugtuung, wenn der stirbt und hat nichts, woran er sich festhalten kann. Geht genauso unter wie alle, dann weiß ich doch, hab's nicht verkehrt gemacht, dass ich ihn ignoriert habe. Und dann noch einmal ein Schrei, aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Das war jetzt wirklich der Todesschrei und jetzt ist es aus. Es ist aus für Jesus, es ist aus für seine Jünger, die Hoffnung auf ihn gesetzt hatten. Auch deren Hoffnung ist jetzt tot. Es war nichts damit, dass Jesus die Welt verändert, dass er das Friedensreich Gottes bringt, dass er alles neu macht. Es ist alles aus und es ist bewiesen, dass er im Irrtum war. Sonst wäre er jetzt nicht tot. Seine Sache ist beendet, seine Bewegung ist vorbei. Die Gemeinde, die er gegründet hat, die ist, oder die Jüngerschaft, die ist zerstoben in alle Winde und die Hoffnung ist tot. Der Tod des Gottessohnes ist das Ende der Hoffnung. So wie der Tod immer das Ende der Hoffnung ist, so ist der Tod von Jesus, der Tod des Gottessohnes, auch das Ende der Hoffnung für seine Jünger und für seine Sache. Damit müsste die Geschichte aus sein. Aber nun ist es sehr merkwürdig, was passiert in dem Moment, wo Jesus stirbt oder im Anschluss daran, wo Jesus stirbt. Da passieren vier ungewöhnliche Sachen. Die erste ist, und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Was soll das heißen? Was soll das sein? Der Vorhang im Tempel? Es geht hier nicht um die Stores im Arbeitszimmer vom hohen Priester, sondern dieser Tempel im Vorhang, das war das zentrale Stück des Tempels. Der Tempel, muss man sich vorstellen, ist aufgebaut wie eine Zwiebel mit vielen Schalen oder wie die Intensivstation mit mehreren Schleusen, wo man sich desinfizieren muss, bevor man reinkommt. Das heißt, das ist zunächst erstmal ein riesiger Platz, wie ein Marktplatz, wo auch jeder hin konnte, wo man Geschäfte tätigen konnte, wo die Touristen sich Jerusalem angucken konnten, wo Neugierige kamen, die nicht zum Volk Israel gehörten und konnten dort mal in die Nähe des Tempels kommen, die sich für den Glauben interessierten. Sie konnten dort was lernen, sie konnten dort Vorträge besuchen, sie konnten Schriftrollen kaufen und so weiter. Und dann gab es so weit sind wir jetzt noch gar nicht. Das war also der Vorplatz zur Heiden, hier wo jetzt grüne Wiese ist, das war aber keine Wiese, das war alles Steinpflaster oder zertrampelter Lehm. So, und dann gab es hier diese Stufen, gab drei Eingänge, wir haben nur einen hier aufgezeichnet. Und an diesen Stufen, da standen Schilder, Achtung, das Weitergehen ist für Nichtjuden bei Todesstrafe untersagt. Das war also wie eine Schleuse, da durften nur die rein, die Juden waren, die zum Volk Gottes gehörten. Weil alle anderen waren ja sozusagen unrein, sie waren nicht durch die Beschneidung und durch das Einhalten der Gebote, durch das Sabbatgebot, durch das Sabbateinhalten und was alles dazugehörte, durch die Ernährungsvorschriften, waren sie nicht geheiligt und sie durften Gott nicht so nahe kommen wie Juden. Deswegen also nur ein Eingang, den Juden durch diese Stufen und durch dieses Tor übertreten durften. Und dann kam man wieder auf einen großen Platz, wo also dann nur Juden waren und kam durch ein weiteres Tor in einen nächsten Vorhof der Frauen. Da durften nicht nur Frauen, da durften alle rein, aber da durften die Frauen noch mit hin. Und dann gab es wieder eine nächste Mauer mit einem Tor und einen Eingang, das war der Vorhof der Männer. Die jüdische Religion ist eine Männerreligion, könnte man sagen. Also Männer spielen dort die zentrale Rolle, weil sie die Familie vertreten, weil sie das Oberhaupt der Familie sind und weil sie dort stellvertretend für alle vor Gottes Angesicht treten. Deswegen durften die Frauen nur bis in den Vorhof der Frauen, die Männer konnten weiter. Und dort konnten sie ihre Opfer bringen. Und das Opfer war zentral für den jüdischen Glauben. Ich bringe Opfer als Dank für Gott. Ich bringe Opfer zur Versöhnung für meine Sünden. Ich bringe Opfer, um mich zu Gott zu bekennen. Ich bringe Opfer, um ihm meine Liebe zu zeigen. Und für verschiedene konkrete Anlässe noch. Dank für die Ernte und so weiter. Ja, und dann kam eine weitere Mauer. Das war der Vorhof der Priester. Durch dieses Tor durften dann nur Priester eintreten. Also die zu einer bestimmten Familie gehörten und für den Tempeldienst geweiht waren. Die durften auch nicht einfach dort reinlatschen, wenn sie gerade was verloren hatten da drin oder mit jemand reden wollten, sondern die durften dann nur rein, wenn sie eingeteilt waren für den Tempeldienst und wenn sie dafür vorbereitet waren durch Waschungen, durch bestimmte Opferzeremonien, durch das Wechseln der Kleider und so weiter. In diesem Vorhof war der große Brandopferaltar, wo die wichtigsten Opfer dargebracht wurden. Und dort drin stand dann das Heiligtum. Das war das eigentliche Tempelgebäude überhaupt erstmal. Alles andere waren nur Mauern und Höfe. Und dieses Heiligtum, da hinein durften die Priester nur, wenn sie dran waren mit dem Dienst. Auch wieder nach einer langen Vorbereitung konnten sie dort reingehen, konnten das Räucheropfer bringen. Und sie standen auf den Stufen von diesem Heiligtum, um der Gemeinde den Segen zu spenden. Das heißt, sie standen auf der Stufe im Heiligtum und der Segen musste durch das Haupttor zu den Männern, die draußen standen. Die Frauen haben das wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, aber die Männer haben den Segen dann mit nach Hause gebracht. Ja, und in dem Heiligtum, dann gab es wieder ganz vorne einen besonderen Raum und der war jetzt mit diesem bedeutenden Vorhang abgeteilt. Ein großer, schwerer Vorhang, sicher wunderbar bestickt und verziert. Und dieser Vorhang trennte das sogenannte Allerheiligste ab. Und da sagt das Alte Testament, dass dort die Gegenwart Gottes wohnt. Da stand früher die Bundeslade drin, zur Zeit Jesu gab es die aber nicht mehr. Der Thron Gottes da drin. Die Heiligkeit Gottes, die Gegenwart Gottes. Und da hinein durfte nur der oberste Priester, der hohe Priester, ein einziges Mal im Jahr, an einem einzigen Tag. Und dafür hatte er eine lange Vorbereitung. Da musste er auch Waschungen vornehmen, sich waschen am ganzen Körper, neue Kleider anziehen. Er musste den ganzen Priesterschmuck anlegen. Er hatte Opfer darzubringen für seine Sünden. Er musste seine Sünden einem Opfertier übertragen. Das wurde dann vernichtet. Und dann musste er ein Opfertier schlachten für die Sünden des Volkes und durfte dann durch diesen Vorhang gehen in das Allerheiligste und dort das Blut des Opfertiers vor Gott darbringen. Vielleicht vermittelt das alles, diese ganze komplizierte Aufbau, diese komplizierte Zeremonie, was die Heiligkeit Gottes bedeutet. Ein Mensch kann hier einfach reinmarschieren mit Händen in Hosentaschen und sagen, doch, lieber Gott, hier bin ich. Das würde uns vernichten, weil Gott ist heilig und wir sind Sünder. Und das passt nicht zusammen. Das ist wie Feuer und Wasser. Entweder das Wasser verdampft zischend oder das Feuer geht aus. Aber beides zusammen geht nicht. Und unsere Sünde oder die Sünde, die mit uns untrennbar verquickt ist mit unserem Leben und die Heiligkeit Gottes geht nicht zusammen. Und damit das Volk Israel überhaupt eine Verbindung zu Gott haben konnte, deswegen dieser komplizierte Weg mit mehreren Schleusen der Heiligkeit bis hin zur Gegenwart Gottes. Und jetzt passiert das Verrückte. Jesus stirbt am Kreuz und dieser Vorhang reißt mittendurch. Das heißt, das Allerheiligste ist offen. Und man könnte quasi hineinmarschieren zu Gott. Jeder, Priester, normale Männer aus Israel, Frauen, irgendjemand, könnte hinein. Der Weg ist offen. Sind keine Zeremonien mehr nötig, keine Opfer, kein Priester, kein Oberpriester. Man kann da einfach hinein. Es ist alles erledigt. Es ist alles weggeräumt, was uns von Gott trennt, durch den Tod von Jesus am Kreuz. Also sein Tod bedeutet Gemeinschaft mit Gott. Die Gemeinschaft mit Gott ist hergestellt, ist möglich für jeden. Die Trennung von Gott ist aufgehoben. Das Zweite, was passiert, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Die Erde bebt, das spielt in der Bibel eine große Rolle, Erdbeben. Erdbeben zeigen die Gegenwart Gottes. Am Berg Sinai, als das Volk Israel die 10 Gebote bekommen hat, da hat der Berg Sinai gebebt und geraucht. Das Erdbeben zeigt, Gott ist hier. Nicht, weil Gott Jesus verlassen hatte, deswegen ist er gestorben, sondern es ist Gottes Handeln. Hier ist Gott unmittelbar. Nie war er so nah wie hier im Tod von Jesus am Kreuz. Die Erde bebt. Zum Zweiten bedeutet das Erdbeben ein Gottesgericht. Zum Beispiel der Prophet Amos sagt das ganz deutlich, dass Erdbeben passieren, weil Gott ein Volk strafen will. Es ist nicht unsere Sache, darüber nachzudenken, warum dieses und jenes Volk Erdbeben erlebt und was die getan haben könnten. Wir könnten höchstens überlegen, warum bei uns kein Erdbeben ist. Wir hätten Gottes Gericht schon längst verdient. Aber hier, als Jesus am Kreuz stirbt, gibt es das Erdbeben, um zu zeigen, hier hat Gott sein Gericht vollzogen. Dass Jesus gestorben ist, ist das Gericht Gottes, das er an ihm vollzogen hat für die Schuld der Menschen, für die Schuld der ganzen Menschheit. Und zum Dritten stehen Erdbeben in der Bibel für die Endzeit. Die Erdbeben zeigen an, dass jetzt das Ende kommt, dass die Welt sozusagen in den Countdown eingetreten ist, zur Wiederkunft Jesu, zu dem neuen Himmel und der neuen Erde. Und der Tod Jesu am Kreuz läutet die Endzeit ein. Von jetzt an wird zurückgezählt, bis der letzte Tag kommt. Erdbeben. Und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Die Erde bebt und die Felsen zerreißen. Das heißt, diese felsenfesten Gewissheiten, zum Beispiel, dass der Tod das Ende ist und dass alle Hoffnungen damit besiegelt sind oder vorbei sind, diese Felsen zerreißen. Es ist nichts mehr sicher, der Tod ist nicht mehr sicher. In Jerusalem kann man niemanden mit einer Schaufel in der Erde begraben, weil alles Felsen ist. Deswegen wurden die Gräber dort generell in Felshöhlen angelegt. Und wenn ein Erdbeben die Felsen zerreißt, heißt das, die Gräber stehen offen. Und so war es hier auch. Und Es sind sogar welche auferstanden. Und damit zeigt sich, dass der Tod Jesu am Kreuz den Tod besiegt. Damit ist der Tod nicht mehr das Ende. Der Tod, also es ist vom Tod eine Tür offen. Es ist nicht der letzte Schluss. Wenn der Tod besiegt ist, heißt das ja, es gibt noch mehr Hoffnung, als nur die, möglichst lange gesund zu bleiben. Da heißt es ja, es gibt eine Hoffnung, die nicht stirbt, die nicht sterben kann, weil der Tod besiegt ist. Eine Hoffnung, die nicht sterblich ist und die deswegen niemals sterben wird. Die Trennung von Gott ist aufgehoben, Gemeinschaft mit Gott ist hergestellt, das Gericht Gottes ist vollzogen an Jesus, der Tod ist besiegt. Und dann passiert noch was Viertes Verrücktes. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Was bedeutet das, wenn ein Mensch bekennt, Jesus ist Gottes Sohn? Das kommt im ganzen Matthäus-Evangelium nur 5-mal vor, dass jemand Jesus als Gottes Sohn bezeichnet. 2-mal ist es Gott selbst, als Jesus getauft wird und als er auf dem Berg der Verklärung ihm Mose und Elia erscheinen, das sagt jedes Mal die Stimme Gottes aus dem Himmel, dieser ist mein Sohn. 1-mal ist es Petrus und 1-mal sind es die Jünger, als Jesus den Sturm gestillt hat und übers Wasser gegangen ist, dass sie gesagt haben, du bist Gottes Sohn. Aber gerade der Petrus zeigt in den darauffolgenden Worten, dass er zwar glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist, weil er Wunder tun kann, dass er aber noch lange nicht begriffen hat, dass es bedeutet, dass der Sohn Gottes am Kreuz stirbt und die Schuld der Welt auf sich nimmt. Denn als Jesus das andeutet, da wird der Petrus verrückt und sagt, ja nicht, du spinnst wohl, du wirst doch nicht sterben, soll nicht passieren. Das heißt, er hat zwar und die anderen Jünger Jesus als Gottes Sohn erkannt, aber sie haben noch nicht begriffen, was das bedeutet, nämlich, dass er die Schuld der Welt auf sich nimmt und für uns stirbt. Der erste oder der einzige im Matthäus-Evangelium, der das begriffen hat, der den Kreuzestod von Jesus sieht und im Angesicht des Kreuzes sagt, dieser Gekreuzigte ist der Sohn Gottes. Der einzige ist dieser Hauptmann unter dem Kreuz. Und deswegen kann man sagen, er ist der einzige und erste wirkliche Christ. Wenn ein Mensch bekennt, der Gekreuzigte ist der Sohn Gottes, dann hat er das Wesentliche begriffen vom christlichen Glauben. Dann kann er getauft oder konfirmiert werden. Dann ist er Christ. Aber er war nicht allein, sondern es steht hier, als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was dabei geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn. Also nicht nur der Hauptmann, sondern auch seine Soldaten, die haben das gemeinsam gesehen, haben das gemeinsam begriffen und haben das gemeinsam bekannt. So erzählt es Matthäus. Und wenn mehrere gemeinsam bekennen, der Gekreuzigte ist der Sohn Gottes, wenn Leute gemeinsam stehen und sagen, ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, dann nennt man das Gemeinde. Und ich denke, dass es nicht zufällig hier beschrieben wird, sondern Matthäus zeigt uns durch die Art, wie er das beschreibt, Gemeinde entsteht unter dem Kreuz. Die Gemeinde gründet sich auf den Tod Jesu am Kreuz. Das ist unsere Grundlage. Und wo Menschen das begreifen und für sich in Anspruch nehmen, sind sie Christen. Und wo sie das gemeinsam bekennen, da ist Gemeinde da. Die Gemeinde entsteht am Kreuz. Und zwar interessanterweise die Gemeinde der Heiden. Der Vorhang im Tempel ist nicht nur zerrissen für die Priester oder für die Juden oder für die Frauen, sondern ist auch für die Heiden zerrissen. Auch die dürfen durchmarschieren in die Gegenwart Gottes und dieser Hauptmann ist offenbar der Erste, der das macht. Das alles passiert durch den Tod Jesu am Kreuz. Gemeinschaft mit Gott, Vergebung der Sünde, der Tod ist besiegt, eine Gemeinde entsteht von Menschen, die dem gekreuzigten Sohn Gottes vertrauen. Wozu brauchen wir dann noch Ostern und Pfingsten? So wie das Matthäus hier beschreibt, ist das Entscheidende von Ostern die Erfahrung, die Menschen machen mit dem Gekreuzigten, dass sie erleben, es geht mit ihm weiter und dass sie diese Erfahrung weitergeben. Erfahrung mit Jesus, mit dem gekreuzigten Jesus und die Erfahrung weiterzugeben. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Interessanterweise wird uns hier nicht beschrieben, wie Jesus aufersteht. Und wird auch nicht gesagt, dass die Frauen ihn gesehen haben, wie er auferstanden ist. Es wird uns nicht erzählt, hier am Ostermorgen, dass er aufersteht. Sondern es wird nur erzählt von einem Erdbeben, wieder die Gegenwart Gottes. Und von einem Engel, der aussieht wie der Blitz und der sich auf den Stein setzt. Er setzt sich nicht zufällig auf den Stein. Also, ich habe eine kleine Tochter, die manchmal nicht so will wie ich. Und manchmal nehme ich da das Comic-Heft weg und sage, du machst erstmal Hausaufgaben. So, da ist die manchmal so drauf, dass sie sagt, du hast mir gar nichts zu sagen und sich das Comic-Heft wieder nimmt. Wenn ich das aber wegnehme und mich draufsetze, dann weiß sie, es gibt keine Chance. Ja, heute gibt er nicht nach. Da kommst du nicht wieder an. Wenn der Papa drauf sitzt mit seinem Gewicht, da brauchst du es gar nicht zu versuchen. Der Engel setzt sich auf den Stein und sagt damit, ihr kommt nicht wieder ran. Tod, Teufel, Verzweiflung, ihr kommt nicht wieder an den Stein, da kommt nicht wieder vors Grab. Das Grab bleibt offen. Der Weg aus dem Grab bleibt offen. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Diese Tür wird nicht wieder geschlossen. Die Frauen haben von Jesus nichts gesehen. Also eigentlich geht es den Frauen, die am Ostermorgen am Grab waren, genauso wie uns allen. Die haben Jesus auch nicht gesehen, den Auferstandenen. Sie haben nur einen Mann gesehen, der ein komisches Gewand anhat und ihnen die Worte von Jesus sagt. Das kann jeder erleben, der Sonntag früh in die Kirche geht. Und es bleibt ihnen nur die Wahl, entweder zu glauben oder nicht zu glauben. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier erst auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Die Frauen haben einen Bote und er sagt ihnen die Worte von Jesus. Und was sagt ihnen Jesus? Er sagt ihnen eigentlich nur, oder die Worte von Jesus, die sie gesagt bekommen, besagen nur, geht hin und sagt das weiter, was ihr gehört habt. Und sagt den Leuten, mit denen ihr redet, sie sollen hingehen, um Jesus selber zu begegnen. Also Jesus gibt ihnen nicht den Auftrag und damit auch uns nicht, die Leute zu überzeugen, ihnen zu beweisen, dass das stimmt, sie emotional zu berühren, sie zu locken mit irgendwelchen tollen Sachen, sondern einfach hingehen und sagen, was Jesus gesagt hat und ihnen zu sagen, geht selber und findet's raus. Geht hin und sucht ihn und dann wird er euch begegnen. Mehr ist es eigentlich nicht. Sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Furcht und Freude. Im Lukas-Evangelium steht, dass sich die Frauen gefreut haben. Das kann man sich ja vorstellen. Jesus ist auferstanden. Im Markus-Evangelium steht nur, dass sie Furcht hatten. Bei Matthäus steht beides, Furcht und Freude. Warum Furcht? Weil sie begriffen haben, wenn wir uns darauf einlassen, wird alles anders. Wenn wir uns auf den Auferstandenen einlassen, dann fängt die Welt für uns völlig neu an. Dann bekommt alles ein anderes Gesicht. Dann können wir das auch nicht mehr so nebenbei machen, wie so ein Hobby oder so ein Verein, sondern dann müssen wir alles auf die Karte setzen. Stellt euch mal vor, das stimmt. Jesus ist auferstanden, es gibt ein ewiges Leben. Der Tod ist nicht das Ende. Es gibt keinen Grund, die Hoffnung zu verlieren, weil wir bei Jesus sein werden. Ich habe den Eindruck, das haben auch die meisten Christen noch nicht richtig verinnerlicht. Dann müssen wir doch ganz anders reden, wenn jemand krank ist. Dann müssen wir doch am Bett von dem Sterbenden ganz andere Themen anschneiden. Dann müssen wir doch mit den Leuten, die wir treffen, die von Jesus nichts wissen, ganz anders reden, auf was ganz anderes zu sprechen kommen als bisher. Den Frauen jedenfalls macht das Furcht, der Gedanke. Wenn das stimmt, dann können wir nicht mehr so tun, als hätten wir auch keine Antwort und keinen Trost und keinen Rat. Aber sie gehen hin, trotz ihrer Furcht. Und das ist toll. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Als sie hingehen, begegnen sie Jesus. Das ist immer so. Wenn du hingehst und machst das, was Jesus sagt, dann begegnest du ihm. Dann erlebst du, dass es stimmt. Aber du musst den Schritt machen. Wenn du sagst, mal gucken, ich warte mal ab und vielleicht, ich muss erst mal drüber nachdenken, dann passiert nichts. Aber wenn du den ersten Schritt machst von dem, was der Jesus gesagt hat, dann wirst du erleben, dass es stimmt. Dann begegnet er dir. Und Jesus, als er ihnen begegnet, sagt er ihnen allerdings auch nichts Neues. Er sagt dasselbe, was die Boten auch schon gesagt haben. Nämlich, geht hin und sagt das weiter. Und wiederum, was sollt ihr weiter sagen? Dass Jesus lebt und dass die Jünger hingehen sollen und sich selber überzeugen. Also hingehen und weitersagen und die Leute einladen, selber auch sich auf den Weg zu machen und Jesus zu finden. Wir müssen sie nicht überzeugen, wir müssen ihnen nichts beweisen, wir müssen ihnen nur sagen, wenn du es wissen willst, dann geh hin. Wenn du hier sitzen bleibst, kann ich das nicht beweisen. Aber wenn du hingehst und Jesus suchst, wird er dir begegnen, so wie er mir begegnet ist. Vor ein paar Monaten ist durch unsere Landeskirche ein Schreiben gegangen von der Kirchenleitung mit der Überschrift Kirche mit Hoffnung in Sachsen. Dieses Papier hat vielen Kirchvorstehern in ganz Sachsen die letzte Hoffnung genommen, dass es mit der Kirche wieder aufwärts gehen könnte. Da wurden viele Hoffnungen zerstört. Dort wurde aufgezählt, wie es mal weitergehen wird, wenn die Kirche sich weiter zahlenmäßig so entwickelt. Und viele haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, das ist das Ende. Jetzt ist alles aus. Unsere Hoffnung, die Hoffnung für die Kirche, hat aber mit diesen Fragen überhaupt nichts zu tun. Wie groß Gemeinden werden, wer mit wem was zusammen macht, wie das strukturiert sein wird, wie viele Pfarrer es noch gibt und wie oft die eine Gemeinde besuchen. Das alles hat nichts damit zu tun, ob es Hoffnung für die Kirche gibt. Sondern die Hoffnung mit der Kirche, für die Kirche hat einzig damit zu tun, dass es ein paar Leute gibt, und da reichen 3, 4 für den Anfang, die sich unter dem Kreuz von Jesus versammeln und sagen, wir glauben, dass der Gekreuzigte der Sohn Gottes ist. Und die dann hingehen und zu anderen sagen, nicht ein tolles Programm machen, sondern zu anderen sagen, Jesus ist da und wenn du es wissen willst, dann komm. Und da wird dir begegnen. Und wenn das Leute machen, und wenn das Gemeinden machen, dann werden sie leben und dann werden sie wachsen. Das ist die Hoffnung, die vom Kreuz ausgeht. Wohl denen, die Gottes Wort hören und tun.